Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Goiner holt das Spiel aus Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, zum 109. Podcast Mr. Futsal. Danke fürs Reinhören heute. Und für euch wieder Mikrofon hier, euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch.
Hi. Daniel, lass es, hallo.
Ja, okay. Ich überlege mir das.
Du, der Futsal-Economist, da gut, ist okay. Philosophen bezeichnen sich selbst auch übrigens nicht als Philosophen. Das stimmt.
Ich kann ja sagen, der Futsal-Philosoph.
Nein, lass mal. Nachher kommt noch der Futsal-Philippine oder sowas. Oder Delfine oder so.
Ich möchte noch Marianz.
Hallo Daniel und hallo, hallo alle zusammen. Ich freue mich, heute mit dir hier wieder am Mikro zu sein und du aus deiner kleinen Box, in der du sitzt.
Ja, tatsächlich. Jetzt in meinem Futsalschrank, richtig. Der erste und einzigste Futsalschrank-Podcast-Mikrofon in Deutschland. Vielleicht muss ich mir noch so ein bisschen Futsal-Merch hier reinhängen. Das könnte ich vielleicht mal aufbauen. Könnte ich mal ein Foto machen von meinem Futsalschrank.
Was ist das? Ist das überhaupt ein Quadratmeter, den du da hast?
Das ist ja schon recht eng. Gut, dass ich klein bin.
Ist das erste kleine Futsalmuseum. Auch nicht schlecht. Es gibt ja das Deutsche Fußballmuseum und du hast dann das erste deutsche Futsalmuseum.
Da soll ja auch die Futsalhalle. Soll ich auch in das deutsche DFB-Museum oder? Nee, das war was anderes. Mit der Futsalhalle.
Vielleicht geht eines Tages dein Futsalbüro, dein Futsalschrank in die Annalen ein und dann auch ins DFB-Fußballmuseum.
Mit dem klassischen anderen Merch im deutschen Futsal. Irgendwie Timo Heinzes Schuh aus dem ersten Länderspieltor und solche Sachen, meinst du?
Was hat denn der Heinz überhaupt für einen Schuh getragen damals? Das ist eine gute Frage. Adidas vielleicht? Nike? Joma?
Weiß gar nicht. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe in meinem Leben nur Nike getragen als Futsal. Ich wollte immer mal Roma testen oder auf Munich, aber irgendwie, wenn er sitzt, dann sitzt er halt. Manchmal weiß man gar nicht, was man verpasst dann.
Ja, also ich bin ja ein Freund von Roma. Also Roma, je nachdem, wie ihr es konnotieren möchtet. Die finde ich ganz gut. Und Munich fand ich auch immer ganz gut. Finde ich sehr, also auch sehr bequem. Also ich bin ein Freund der Bequemlichkeit.
Sieht aber aus wie ein richtiger Backstein am Fuß. Oder auch, also Joma muss man ja mal sagen, so früher, jetzt geht das ein bisschen besser, aber so noch vor 5, 6 Jahren, also die Schuhe, die sahen schon aus, ob der Kindergarten mal wieder Malstunde hatte für die große Gruppe, ne?
Ja, die sind kreativ, Daniel. Kreativ, die Munich-Schuhe aber auch. Die
das
sind
ist dieser typische, so die Spanier, kennst du den Laden Desigual? Oder das Rauchkanal. So, die Klamotten sind anders. Auch in Spanien, das ist schon so ein bisschen bunter, ist nicht so dieses mitteleuropäische Style, glaube ich. Ich glaube, das ist schon ein bisschen.
Du kennst das doch auch, das ist doch so ein, da siehst du mal, was Klima bzw. Sonnenschein auch ausmacht. Im Sommer sind wir ja auch deutlich bunter. Ne? Also auch zum Winter hin werden wir so ein bisschen vom Kleidungsstil. Muss man mal beobachten.
Dafür waren die Futsalbälle sehr bunt und der schönste Futsalball war der Joma vor 4, 5 Jahren mit der Blau, Dani. Rot, Gelb und der war, hat ja unfassbar gut gespielt.
Ja, das war ein guter Ball, das muss man echt sagen. Also, jetzt haben wir wieder Produktwerbung gemacht.
Stimmt, dafür wollten wir uns auch eigentlich bezahlen lassen.
Ja, und passt schon. Nee, Daniel, was gibt's denn so Neues aus der Futsalwelt? Hast du irgendwas, was du unbedingt erwähnen möchtest in dieser Woche?
Egal, wer du bist. Die Welt braucht eine große Futsalhalle, wenn man es vielleicht so sagen will. Was ja fantastisch war, war das Spiel Chile gegen Argentinien vor 15.000 Menschen. Allein die Kulisse bei den Toren, der Applaus von so vielen Menschen in der Halle, unglaublich. Boah, wie kommen wir da hin? Also das ist Wahnsinn.
Wie kommen wir erstmal wieder auf Zuschauer in der Halle? Was machen die eigentlich richtig dort oder auch einfach anders als wir hier?
Maskottchen, vielleicht haben die einfach auch 3000 Maskottchen.
Ja, vielleicht auch das, ne? Aber Corona ist da ja auch, glaubt man. Aber wer weiß, vielleicht machen die Länder das anders als wir. Nee, aber das war geil, muss man echt sagen. Also so eine Kulisse und auch wenn man solche Bilder sieht, auch in der Vergangenheit gab es ja auch schon in Südamerika ähnliche Bilder. Das ist schon nice, das ist schon geil. Sowas in Deutschland, jetzt kannst du dich erinnern, das mal eine pickepackevolle Halle. Ich kann mich nur an, es war damals, ich glaube, Hagen, das Finale, Schwerte gegen Hamburg Panthers. Das war geil. Da waren auch über 2000 Leute mit krasser Choreo
Und
der
Hamburg Panthers gegen
Schwerterei.
Münster.
Ja, und Hamburg Panthers gegen
2013.
Münster. Aber da war, ich muss sagen, ich war bei beiden Spielen. Ja, das Schwerte in Hagen war schon eine andere Nummer. Also deutlich eine
Okay.
andere Nummer.
Und
Also
das
das
erste
sind.
in England, gegen England, auch in Hamburg. Das erste Länderspiel war ja auch ausverkauft, meine ich, mit 2500.
Ja, da war ich auch.
Oder? Da war
Ja.
ich auch.
Ja, da, ich glaube, da haben wir uns sogar gesehen. Deswegen. Aber. Ja, aber ich erinnere mich immer an Hagen war es, glaube ich. Schwerte gegen HSV Panthers, Hamburg Panthers damals noch. Hamburg Panthers gewinnen nach Verlängerung. Was
Ja.
das für eine geile Wand war von den Holzpfosten Schwerte. Wenn die sportlich besser wären, die wären eine heftige Bereicherung
Ja,
für
so
die
eine
Bundesliga.
emotionale Bereicherung. Es sollte
Ja.
so ein Emotional Award geben oder so. Also ein Team darf immer, hat immer so eine Green Card. So eine Emotional Green Card.
Ja.
Die dürfen aber mitspielen, weil sie die beste Stimmung haben. Das wäre auch mal
Ja,
was.
zum Beispiel. Vielleicht zieht das ja auch dann Spieler dahin. Also ich muss auch immer sagen, im Westen war es immer ein Highlight, auch in Schwerte zu spielen. Also es war auch zu einer bestimmten Zeit auch schwer, dort zu spielen. Im späteren chronologischen Verlauf war es dann jetzt nicht mehr so schwer. Aber ich weiß noch zu meiner Anfangszeit, ich weiß sogar noch mal, oh, wann war es? 2015, 16 bei Sennestadt, erste Saison, das Saisonfinale in Schwerte. Und da mussten wir ein Unentschieden holen, damit wir Meister werden. Und wir haben das geholt. Aber was für eine krasse Atmosphäre in dieser kleinen Bergsporthalle da war. Also, also Schwerte macht schon geile Sachen oder hat geile Sachen gemacht.
Ja, vor allen
Heute kann ich
Dingen
das
in
gar nicht mehr so ex.
Reflexion zu den aktuellen Zuschauerzahlen der Bundesliga, die ja zwischen 50 teilweise in Hamburg und Sennestadt und 400 in der Scharena vom SFC Stuttgart pendeln. Das ist ja weit weg, auch von der Stimmung her weit weg von den
Ja,
damaligen Verhältnissen. Auch wenn man, muss man sagen,
stimmt.
ich glaube in Stuttgart viel mit Trommeln auch gearbeitet wird, in Hohenstein ist akustische Stimmung, aber es fehlen diese Schlachtgesänge eben, die eben nur so ein Fanclub auch dann organisieren kann.
Es ist echt eine tolle Nostalgie, die wir gerade haben. Weil wenn man einfach an 2014, 2015, 2016 Holzpfosten-Schwerte Heimspiele denkt, da hast du bei jedem Heimspiel, egal wer da war, tatsächlich eine krassere Stimmung als aktuell in der Bundesliga. Das ist wirklich so. Also, das waren richtige Highlights. Und ja, wir hoffen, also da fehlt wirklich so ein bisschen Holzpfosten-Flow, muss man sagen. Oder Hulspfosten. Hulspfosten, so
Ja,
heißen sie
stimmt.
ja, ne?
Ich habe
Die
über
fehlen so ein bisschen in der Bundesliga.
vielleicht für alle Zuhörer, die jetzt erst 2, 3 Jahre im Futsal sind, es gab das größte Futsalspiel der Welt vor, ich glaube, das war 2014 oder 15, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro, meine ich, wo man einen Futsal-Court eben in einem Fußballstadion aufgebaut hat, als Vorspiel. Ah, ist schon alles echt lange her. Schaut euch mal die Bilder rein. Ich kann euch mal so eine Shownote, einen Link hinpacken. Das sah schon mega aus in dem großen Stadion, aber hat sich natürlich auch dort extrem verloren, weil das Maracana war damals auch noch mit so einer Laufbahn. Also man war schon weit weg.
Ja, ich
Ja,
glaube, es war
geil.
sogar damals Brasilien gegen Argentinien. Deswegen,
Ja.
also, ja, ich kann mich auch erinnern. Aber es war ein geiles Bild, ne? Also, so ein kleiner Court, der auf dem Fußballfeld dann halt auch nochmal relativ klein wirkt, ne? Ist halt nicht so viel Fläche. Ja, ich kann mich auch erinnern. Also, man sieht, wenn wir uns so an Zuschauer und an Stimmung und so weiter, dann ist es egal, ob wir international oder national sehen. So diese Phase 2014, 15, 16. Da hatten wir unsere Höhepunkte in Deutschland und international, ne? Muss man
Ja,
sagen.
das war wirklich, das haben wir auch in der Dokumentation für jeden, der das nochmal nachhören möchte, Folge 100, Futsal eine Zeitreise, wo wir eben die Zeit beleuchten, auch viele Audioausschnitte aus dieser Zeit haben. Ja, war durchaus ein emotionaler Höhepunkt, muss man
Ja,
so
aber dann
sagen.
lass uns doch mal die Regionalliga
Ja,
West
gerne. Ich
direkt
bin hier
mal.
schon reingeklickt, denn da gab es ja eine Überraschung, könnte man sagen. Ja, aber was war denn die Überraschung, Sebastian?
Ja, Daniel, was ist im Westen passiert? Der FSP Turbo Minden und mein geschätzten Freund Fatun Yefka, der da Trainer ist, der auch in der Westfalen-Auswahl übrigens mit agiert. Aber die haben es geschafft, dem Futsal Panthers Köln ein 3:3 abzuringen oder besser gesagt zu erspielen. Ich glaube, wenn ich mir das Feedback von dort genauer betrachte, war das durchaus ein verdientes Ergebnis. Und die Kölner verlieren also die ersten Punkte. Und somit ist der Sieg davor gegen die Cherusker aus Detmold, weil die haben wiederum in Mülheim 8:3 gewonnen, erstmal so ein bisschen versandet, beziehungsweise der Puffer ist weg. Es ist jetzt wieder nur ein Punkt Vorsprung gegenüber Detmold. Also scheint es sich dort doch spannender zu ergeben, als wir denken, ne? Oder dachten.
Also es ist ein Zweikampf aktuell. Ja, meine alten Kollegen aus Mülheim tun mir natürlich ein bisschen leid, aber man hat ja schon gemutmaßt eben, dass es dann jetzt enger wird gegen die Teams oben, weil ja die Spiele gegen Minden, Detmold und Köln noch fehlen. Aber trotzdem, Platz 3 ist weiterhin das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. Und mal schauen, was Minden und Detmold holen. Interessant wird natürlich jetzt in NRW, gilt nun auch 2G ab heute. Und jetzt ist die Frage, ob es Teams gibt, die strukturell mehr Spieler mit 3G nur haben oder nicht. Man könnte auch sagen, vielleicht ist es doch auch zufällig verteilt und es nimmt sich nichts weg. Also jeder verliert mal Spieler. Das kann aber auch ganz viel drehen. Also wenn es eben Teams gibt, die strukturell vielleicht doch viele Ungeimpfte haben, die nun auf diese Spieler verzichten müssen, wird spannend sein.
Könnte ein Effekt sein, könnte zum Wettbewerbsverzug führen, ne? Lass uns mal das Thema 3G, 2G nicht aufmachen.
Das ist ja sowieso schon den ganzen Tag überall.
Da soll sich jeder selbst sein Bild zu machen, aber ich bitte da immer um Reflexion, weil am Ende des Tages kann das hier auch sportlichen Einfluss nehmen und das ist eine gute Perspektive von dir, dass du hier sagst, okay, es kann sein, vielleicht gibt es mal ein, zwei Spieler im Team, die fehlen und das merkst du beim Futsal, wenn das entsprechende Spieler sind.
Definitiv.
Und ja, vielleicht kann man da, also wir können das vielleicht mal nachvollziehen demnächst, aber es geht auch nicht darum, jetzt hier geimpft, ungeimpft und auch was auch immer. Aber hier ist einfach dann am Ende doch der Wettbewerb so ein bisschen verzerrt. Ne? Mhm. Also wenn das tatsächlich bei Teams der Fall ist, was ja durchaus sein kann und auch darf. Ne? Nur dann ist das Problem, dass hier die Maßnahmen jetzt Teams, ich sag mal, reduzieren, vereinfacht gesagt. Ne? Ja, krass. Aber im Westen haben wir auf jeden Fall jetzt wieder mehr so einen Zweikampf. Und wie du schon sagst, Mülheim, beste Saisonleistung bisher aller Zeiten in der Regionalliga. Also Stabilität und gute Orga und Struktur.
Und eins durch PCF Mülheim ist ja UFC Münster, reziprok. Also das schlechteste Ergebnis der Vereinsgeschichte so ungefähr mit 4 Punkten.
Das sieht noch nicht so gut aus. Also, allerdings hier noch kleiner Hinweis. Wir haben ja beim letzten Mal die Maskottchen besprochen. Kann ich mal kurz einbauen.
Ja.
Die Münsteraner, ich habe da mit jemandem gesprochen, die haben auch den Papagei in Lebensgröße. Ich habe sogar ein Beweisfoto bekommen. Also hier auch nochmal, wir haben ja letzte Woche gefragt, wer hat eigentlich in Lebensgröße? Da sagten wir, ich kann mich jetzt nur an den MCH erinnern. Und die Münsteraner haben auch einen Papagei, also ihren Papagei in Lebensgröße.
Sagt er dann auch, wie geht das immer? Hier regiert der Papagei.
Ich weiß nicht,
ob super. Wenn er so einen Knopf hätte, kannst du draufdrücken.
Aber damit haben wir jetzt auch, also es ist so cool, wir stoßen da, also wir sprechen über Themen und wir wissen ja auch nicht alles. Wir können nur das ausdrücken, was wir beobachten und uns hilft jede Information. Und deswegen,
das ist super. Penzberg cool, hat es auch geschrieben, das fand ich super. Der Penzberger hat den Wolfi, also auch ein lebensgroßes Maskottchen. Ja, läuft gut, macht interessant, verteilt auch Sachen, also für Kinder solche also zum Anfeuern, Tröten, kleine Geschenke, also die Jungs da in Penzberg muss man jetzt spielerisch wollen noch nicht vorgreifen, auf jeden Fall organisationell machen die echt einen guten Job, sowas eben, was wir hier aus der Entfernung sehen.
Ja.
Also das finde ich ganz nett.
Wahrgenommen, top. Top. Orga sieht gut aus. Ich finde auch die Interviews vor dieser, haben wir schon mal gesagt, vor dieser kleinen Werbewand oder sowas, das wirkt insgesamt einfach rund vom Blick von außen. Und jetzt haben wir da gesehen, es gibt auch einen Wolf. Also die haben viele gute Voraussetzungen auf jeden Fall, um zumindest von der Orga und vom Auftritt her wirkt das aus meiner Sicht super. Also da Credits an, jetzt auch an nochmal an Münster und auch an Penzberg, weil beide ein lebensgroßes Maskottchen haben. Geil.
Sollen wir mal rüber zur Regionalliga Nord?
Ja, was gibt's denn da? Was würdest du da gerne
rübergehen? Berichten? Ich muss jetzt mal hier weiterklicken, dann können wir gucken, was es hier gibt.
Ich sehe schon.
So, ich hatte das ja unterwegs. Man liest ja dann doch über Social Media viel, aber man merkt es sich auch nicht, was man so in solchen Details dann gesehen hat. Aber das bleibt spannend. Das ist ja die spannendste Liga weiterhin, ne? Mit den vier Teams, die da vorne weg schreit. Meier nun Spielausfall gehabt, deshalb nach hinten gerutscht. Aber Kiel, Sparta, Futsal, Wolmartshausen, St. Pauli, ja, läuft.
Ja, läuft. Das ist auch eine gut spannende Liga. Also die Regionalligen scheinen doch eine gewisse Spannung zu haben, auch im Westen, jetzt auch im Norden weiter. Also ist interessant. Und wie du schon gerade sagst, also man sieht so viel im Social Media. Und dann kann auch mal, das nennt man den Mandela-Effekt, der kann man auftreten, dass man halt die Fakten der Vergangenheit so ein bisschen verdreht, dass wir da nicht immer ganz genau wissen, wie wir das zuzuordnen haben, weil wir so viele Informationen, man muss ja auch feststellen, wir gucken uns wirklich alles an und war schon geil. Also hier die Liga auch weiter beobachten. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal kurz in den Süden, da ist nämlich relativ schnell, also Regensburg gewinnt dort in Deisenhofen mit 9:1. Deisenhofen ja übrigens mit dem Lorov, das ist ja einer der Nationaltorhüter, ne? Im Kasten, den haben sie 9 eingeschenkt und wandern da mit 7 Spielen und 21 Punkten, punktverlustfrei plus
25. Postet auch mal schön auf Social Media, Instagram, solche typischen Fotos, hat mich so an Marky Mark, kennst du noch? Marky Mark früher?
Also so Jugendsinn meinst du jetzt?
Ja, oder? so richtig Poser, Übertreiber, Poser-Fotos.
Ja, so ein bisschen Poser, der Lorov ist das, glaube ich, ne? Hier geht man auf seinen Instagram-Kanal und guckt euch, ja, ist halt Instagram.
Ist halt jung, ne? Soll sich austoben. Ist halt
jung, was soll er machen? Wenn er, weiß nicht, 25, 30, 35 wird, dann sind die Bilder vielleicht nicht mehr online. Aber wichtig, das Internet vergisst nie etwas, ne?
Oh, man
findet
ja
es immer wieder.
Ist ja aufgefallen im Süden, sorry. Aber alle 3 Spiele, 9 Tore, eine Mannschaft.
Ja, gut. Aber ist mir gerade aufgefallen.
Was ist denn da los? Ist das die Freimaurer?
999, umgedreht ist das 666. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott.
9-0 Bitte und Boys wieder zu Hause. Ne, hatten wir schon mal gesagt, Bitte und Boys zu Hause scheint eine Wand zu sein. Und Karlsruhe, SC Futsal, kommt immer mehr. Ja. Ist jetzt schon auf Platz 4.
Ja, haben sich gemausert. Mhm. Aber man muss ja einfach sagen, um das mal so insgesamt zu betrachten, Regensburg 75 Tore plus nach 7 Spielen. Das ist schon nicht schlecht, ne? Also mit 21 haben gegen die direkte Konkurrenz jetzt noch nicht vollständig gespielt, aber 5 Punkte Vorsprung ist nach 7 Spielen schon ordentlich. Das heißt, wenn dort die Schlüsselspiele jetzt noch stattfinden, das heißt jetzt nächstes Spiel ist dann ja auch schlussendlich Regensburg bei den Beton Boys, wenn das erfolgreich gestaltet wird, dann werden wir hier schon von 8 Punkten Vorsprung sprechen. Natürlich hat Neu-Isenburg noch ein paar Spiele offen, aber vor den Beton Boys mit, ja, das wär schon eine kleine Vorentscheidung. Also das könnte für Regensburg ein ganz wichtiger, ein ganz, ganz wichtiges Spiel sein, um schon für eine gewisse Richtung oder Weichenstellung zu sorgen in dieser Liga und in
freut
Richtung
mich. Also, freut mich aber auch weiterhin für Regensburg, weil das Engagement im deutschen Futsal, gerade im Jugendbereich, ist super und die wurden ja wirklich von der Corona-Regel wirklich überrannt da. Auf der anderen Seite, ich bleib dabei, Penzberg ist einfach fruchtbar und frisch, was anderes vom Spiel her, von allem. Ja, also auch nicht verkehrt für die Bundesliga. Ist ja, wie wir immer sagen, homogene Systeme sind nicht so attraktiv wie Systeme, die eben eher mehr Varianz bieten. Also heterogene Systeme. Und heterogene Systeme übrigens, Futsal, Karlsruher Futsal, wie wär's denn, wenn mal Euro-Eddie in den Futsal einsteigt? Kennst du den noch? Edgar Schmidt?
Ja,
Euro-Eddie? Wie alt ist der
jetzt? Ich glaube, war es gegen Valencia, glaube ich, UEFA Cup?
Ja.
War das nicht irgendwas? Krass, ja, natürlich kennt man den Anfang der 90er, Euro-Eddie. Ja. Natürlich.
Euro-Eddie in den Futsal, bitte.
Aber ich glaube, der ist schon jetzt über 40 und weiter.
Ja, Pivo, also vorne. Stell dich vorne hin. Einfach tief. Geh tief.
Einfach tief. Ach, stell dich einfach an Seiten ran. Das ist einfach Euro-Eddie.
Hast du das auch, wenn du getrainiert hast und es kommen neue Spieler in den Futsal und dann sagst du, ja, mach Pivo vorne und dann bleiben die aber so in der Mittellinie stehen immer. Ja, irgendwie so Fußball, das ist richtig im Kopf drin, dann sagst du, nee, geh tief. Dann machen sie so 3 Schritte. Der richtig tief.
Ja.
Ja, und du kannst dann 20 Mal, da wo der Sechser ist, da tief. Ja, das da, so wie, Daniel, so eine, das ist, wie so eine unsichtbare Wand.
Ja, da fehlt, da muss erstmal Erfahrung und räumliches Denken und auch, muss auch erstmal sowas wie Abseits aus dem Kopf kriegen bei manchem Fußballer, ne? Das auch tatsächlich so, auch mal auf den zweiten Pfosten durchziehen oder sowas, da hast du halt auch häufig Probleme, weil das eben kein, ja auch psychomotorisch gar nicht vorhanden ist bei denen so immer, ne? Also das, weil da immer noch irgendwie so.
Ja, wir hatten das ja schon ab und zu mal diskutiert, ja. Ich sag ja auch bei neuen Spielern oftmals, was ist hier so anders beim Futsal? Ist kein Abseits. Dann lächelt erstmal jeder. Ja, weiß ich ja. Wenn ich, ja, aber du wirst sehen, was ich gleich meine. Weil, wenn ich dir sage, lauf auf den zweiten Pfosten, wirst du diese Kurve laufen, ja, hinter, also so vor dem Verteidiger lang. Ja, immer diesen halben Weg auf dem Weg zum zweiten Pfosten, dann diese Kurve, ja. Und dann wieder in die Mitte laufen. Und das ist so lange in den Köpfen. Und dann lächelt halt auch keiner mehr, wenn man sagt, deshalb habe ich gesagt, kein Abseits, weil das ist im Kopf, diese Abseitskurve. Nehmen wir es Abseitskurve.
Wir sind Gewohnheitstiere, das ist also zumindest in der Hinsicht. Und dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, wenn du zum Beispiel mit 15 in den Futsal kommst, dass du hier noch nicht diese krassen Gewohnheiten hast, auch die Abläufe, körperliche Disposition in der Hinsicht, dass du dich in den Raum bewegst. Das ist vielleicht dann besser bei den Jüngeren, wirklich direkter und schneller auch hinzukriegen, auch dieses räumliche Denken, als jetzt jemand, der vielleicht mit 28 anfängt, Futsal zu spielen. Da kriegt man das nicht so schnell raus, weil das ist halt wirklich noch, ja, das sind ganz normale Aspekte, die total okay sind. Nur das Problem ist halt, dass man dann halt, ja klar, super, alle freuen sich über keinen Abseits, aber der Geist macht es dann doch nicht mit. So ist es eben, der Körper und Geist will dann doch nicht.
Ja. Bei 28 ist ein super Stichwort, und zwar auf einen neuen Spieler zu wechseln, der, meine ich, 28 ist, und zwar bei Croatia Berlin. Wir sind damit im Nordosten, und zwar ist das Mohamed Ali Fayazi. Wie mir berichtet wurde, starker Spieler. Auf dem Profil sieht man, dass er in der irakischen Liga gespielt hat und dort auch einige Preise gewonnen hat, und der wohl ziemlich stark sein soll. Wir sehen ja leider keine Bilder aus den Ligen, das ist ja wirklich schade.
Also keine bewegten, ne?
Keine Bewegbilder. Würde mich echt mal interessieren, aber Kroatia marschiert ja vorneweg und jetzt auch 6-4 gewonnen gegen ein Liria, was ja auch mit Pavlos Wiegels gut besetzt ist, Exxon Recipe auch mit dabei, also auch Spieler ehemals von 1894. Interessant.
Ja, also der Spieler, den du genannt hast jetzt gerade, der aus dem Irak stammt, beziehungsweise dort seine Futsal-Erfahrung herbringt.
Genau. Ja, ist Afghaner. Genau. Ja.
Afghaner ist er, genau. Und der scheint da bei Kroatia jetzt so einen Aufschwung zu bringen, hat ja schon auch gegen Beach United ordentlich für Wirbel gesorgt, also da bei dem Spiel. Und jetzt auch bei Liria, gegen Liria auch entscheidende Treffer gemacht. Und Liria ist aktuell da, 6 Punkte hinter dem ersten. Kroatien hat sich jetzt vorbeigeschoben. Liria mit dem Haufen Berliner Spielern, die jetzt da aktuell aktiv sind da in dieser Liga gerade nicht dominant, muss man einfach sagen. 2 Niederlagen jetzt gegen direkte Konkurrenz. Das ist natürlich gewissermaßen schmerzhaft, auch in Hinsicht auf die entsprechende Qualifikation für die Relegation. Ne? Also, na, das ist natürlich, aber Kroatia Berlin, der Spieler.
Ich sehe gerade, Mohamed Ali Fayazi hat sogar ein Wikipedia-Profil auf Englisch. Das muss man erstmal schaffen. Und er 26 ist, ja? Also afghanischer Professional Football Player steht hier sogar.
Ich kann dir auch einen Wikipedia-Artikel schreiben, das ist kein Problem, das kann jeder. Also, das ist ja, wer will.
Was sagen wir mit Mr. Futsal Wikipedia-Artikel?
Das sollten wir auch mal machen. Haben wir? Hast du?
Ja, okay, Projekt für die nächsten Wochen. Wir machen ein Mr. Futsal Wikipedia-Profil.
Ja, der wird lang. Der wird lang. Nee,
wenn
Daniel,
du schreibst,
lass
noch mal,
dann, ich schreibe, ja, dann wird er lang, genau. Ich schreibe gerne.
Dann haben wir alles. Was war im Südwesten? War kein Spiel, meine ich.
Nee, aber im Süden der Regionalliga Nordost, ja gut, da ist Karlsruhe Jena.
Ah, die hatten viele Fans. Ich habe Ausschnitte gesehen und da waren echt einige auch Zuschauer in Jena. Also da entsteht so ein kleines Pflänzchen, wie das mal Paul Schumann gesagt hat. Das kleine Futsalpflänzchen, da ist es wieder.
Oh, das ist schön. Ja, das wäre schön, das kleine Futsalpflänzchen. Oh Gott, Paul Schumann. Ja, was für eine schöne Erinnerung. Lass uns aber, du hast gerade vom Südwesten gesprochen, da gab es ein Spiel. Die TSG Mainz 2 hat gegen Nierstein gespielt und zwar 0-3 verloren, die zweite Mannschaft. Ja, aber da Nierstein ist jetzt in die Saison gestartet mit dem Spiel. Ja, ist halt eine Fünferliga, da wird sich noch einiges tun.
Ist
Lass
halt
uns
auch
das
so ein
mal
bisschen
beobachten.
Winterfußball, wie wir sagen, ne?
Bisschen Winterfußball, ein bisschen. Aber
Hauptsache ist da.
ohne es zu diskreditieren, weil es sind halt viele Mannschaften, die sind da jetzt gerade, glaube ich, die entwickeln sich. So wollen wir es mal sagen. Ne?
Jo,
Gut.
so, ich wäre
So.
durch. Sollen wir zum Bundesliga-Spieltag kommen, wenn du jetzt fertig bist?
Ja, also ich überlege gerade, habe ich noch News? Nee, eigentlich nicht. Und irgendwie war ja auch das Interessanteste jetzt auch tatsächlich der letzte Bundesligaspieltag mit seinen Duellen. Wir können sich, mach mal kurz einen Überblick und dann kannst du die Halbzeithupe starten. Überblick folgendermaßen: Spiele fanden statt. Wacker Eagles gegen Weilimdorf. Hot
Wieso darf
05
ich denn
Futsal.
das Horn erst danach spielen? Mir geht doch schon los.
Hast schon gemacht?
Nee, ich muss ja noch unseren Bundesliga-Trailer
Oh, ja, genau, warte, warte. Ich mache noch Spiele
Bundesliga.
und dann
Oh
machst du das.
je.
Wir machen heute mal
Wissen
ein
Sie,
bisschen
wir haben
Fußball.
genug Sorgen
Ja,
damit.
egal, komm.
Das ist wieder
Hot
Bundesliga
gegen Mainz,
und
Stuttgart gegen Blabla und weiter. Komm, bitte.
ja, komm, 20 Minuten laufen.
So, dann machen wir jetzt unseren. Hast du jetzt unseren Trailer?
Ja, habe ich schon gemacht.
Achso, habe ich gar nicht. Ich höre das gerade nicht. Liebe
Sorry.
Zuhörer, ich habe hier keinen. Ich habe keinen Zugang
Du
zu
bist.
Sound gerade.
Ich
Ich höre nur
zensiere
den
dich.
Weimar. Ich
Ja.
höre nur den W-W-W-Weimar. So,
So.
gut. Ja, aber dann weißt du noch, was wir getippt haben bei Wacker gegen Weidendorf? Weißt du das noch?
Ja, wir haben beide Sieg getippt. Ich weiß aber noch, dass wir diskutiert haben. Auch online gab es dann schon die ersten Hinweise, dass einige User auch dann schon eher bei Wacker waren. Denn uns hat ja und mir, ich kann mal für mich sprechen, ein wichtiger Fuck gefehlt. Ich hatte so ein bisschen mit Unentschieden gehapert, gehadert wegen den Hatzjavcic-Brüdern und Ben Abdeselem. Das war ja schon klar, dass die Spieler wechseln zu Wacker. Ja, aber da gab es ja auf einmal noch eine Überraschung.
Ja, auf einmal stand da Johnny Goede im Tor. Und auch wie, der hat
El-Titan,
ja,
ja.
auf einmal steht er bei Wacker im Tor, das wussten wir nicht. Ich muss aber sagen, ja, jetzt kannst du natürlich sagen, wir hatten im Urin, dass da was passiert. Ich hatte eher natürlich, und so würde ich das auch beschreiben, das Gefühl, Weilendorf ist irgendwie nicht rund, das ist irgendwann fällig. Gegen Wacker hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, auch wenn ich gehört hätte, Goede ist da im Tor, weil irgendwie hätte ich nicht damit gerechnet, aber dass es jetzt passiert ist, ist keine Riesenüberraschung. Dass Wacker das macht, freut mich umso mehr, weil wir hier gerade gesehen haben, dass der Tabellenletzte sich jetzt über die Verstärkung mit Goede und den anderen, die wir schon letzte Woche besprochen haben, natürlich hier auch einen gewissen Impact besorgt haben. Und der hat dann auch direkt gegen Weilimdorf sicherlich dazu beigetragen, das Ding zu gewinnen. Denn die gewinnen das Spiel 6 zu 4. Wir haben uns das ja auch angeschaut in den Highlights. Hast du dir ein paar Infos
Ja,
oder ja, hast du wieder deine Liste?
soll
Weil
ich meine
ich,
erst meine
ja,
Liste
mach du
erst
mal
machen?
die,
Ich
mach
habe
du mal.
auf jeden Fall noch vielleicht zu dem Punkt, was eben das Besondere war, war einmal, dass sich Wacker verstärkt und auf der anderen Seite doch zahlreiche Gerüchteküche, dass es da brodelt hinter den Türen bei Weilimdorf im Team. Und diese zwei Fakten haben mit Sicherheit das Ergebnis verursacht. Und dann kommt raus eigentlich, was du gesagt hast, war dann gar nicht so überraschend, wenn man diese zwei Sachen zusammenzählt. Das eine Team wird schlechter, das andere Team wird besser. Und bumm, hast du einen Sieg. Mich freut es für die Liga, mich freut es für die Spannung in der Liga. Und waren ja auch viele Highlights mit 6 Minuten 33. Diesmal wieder, übrigens wieder unser Fortuna. Spiel mit 7 Minuten 14, wie das längste. Also, es ist schon wieder, ich bin auf deine
Daniel,
Statistik gespannt. Ja.
sag mal nichts vor. Am Ende kommt, da mache ich zur Halbserie, mache ich mal so eine Ungleichheitstabelle. Dann können wir uns das mal anschauen, wer
Soll
da
ich
vorne ist und so weiter.
meine Punkte vorlesen und
Ja,
mein.
ich kommentiere die dann ein bisschen. Machen wir
Ja,
das.
okay. Also, zunächst startet Weilimdorf erstmal vielleicht ja, schon überraschend ins Spiel. Dann direkt der Rückstand am Anfang mit Buna, auch direkt Ballverlust bei Weilimdorf. Suntic auch in dem Spiel mit den Zehen sehr stark. Auch dort fängt er dort stark, attackiert er stark. Und dann macht Buna auch für diese Motivation, macht keine richtige Rückwärtsbewegung, fällt da so hin, aber gibt auch nicht Gas, dann hätte er das Tor noch verhindern können. Und dann legt Suntic unglaublich gut für Jost aus dem Augenwinkel, würde man sehen, gesagt. Ne? Und ja, dann ist das schon 1-0 gefallen. Das war schon mal so ein kleiner Ausrufer. Ich frage mich übrigens, warum Suntic nicht mehr in der DFB-Nationalmannschaft ist, denn er war mal in der Futsal-Nationalmannschaft. Kann, ja. Vielleicht hat er seine Staatsbürgerschaft jetzt zurückgewechselt auf Mazedonisch, Montenegro. Montenegro, ne? Aber stark in dem Spiel. Dann,
ja, ich find, Suntic ist auch schon in den anderen Spielen immer auch wichtiger Leistungsträger und auch damit verbundene Stabilität, ne? Habe ich auch so wahrgenommen. In diesem Spiel, ja, hat er wohl durch den Berliner Zufluss und auch, ich finde ja auch, also da wirst du gleich auch noch drauf eingehen, auf den entsprechenden Spieler Joost, ne? So, der ist ja, ja 18 Jahre alt. Da wirst du jetzt sicherlich gleich noch was erzählen. Aber den dürfte man auch mal in Richtung Förderung denken. Ne?
Ist jetzt auch im Kader. Tatsächlich jetzt für den nächsten Kader auch zwei von Mainz sind dominiert für den Lehrgang.
Also für den erweiterte Kader.
Erweiterte Kader, das habe ich gesucht. Richtig.
Ob die wirklich beim wirklich im konkreten Lehrgang landen, wird man noch sehen. Aber ja, also gut.
Soll ich weitermachen?
Ja, mal okay. Weiter. Ich kommentiere, wenn ich meine, dass ich das
dann
finde.
Dann war das 1:1 fällt danach für Weil-Imdorf. So wie dieses Wacker, da ist dann doch die Abstimmung in der Defensive nicht so da. Alle machen nach vorne, Pivo Alert einen Schritt zusammen, keine Abstimmung. Dann war Überzahl für Weil-Imdorf, dann war auch für Göde nicht viel zu holen. Dann geht Wacker wieder durch Landau in Führung. Johnny Göde, super Abwurf, also da AK-47 hat einen kleinen Konkurrent gefunden, also fand ich, sah gut aus. Leider war die Kamera zu langsam mal wieder. Deshalb weiß man gar nicht, was mit Ivankovic passiert ist. Der lag da auf einmal wie so ein Käfer. Ja. Und Vukovic für mich mit Stellungsfehler. Denn er macht erst diesen Typ, eigentlich, was man von Fußball-Torhütern im Futsal kennt, der Gegner rückt nach vorne, der Torwart macht so ein paar Schritte zurück und dann wieder nach vorne. Das ist so dieser typische Fußballstellungsfehler im Futsal. Ja. Und deshalb ist er dann im Nimbus, sage ich immer, genau zwischen Sechser und Torlinie, da wo man nie stehen sollte. Ja.
Das habe ich auch so gesehen, also bei dem Tor, dass er da einfach im Niemandsland steht. Vor allem spitzer Winkel, da gibt es mehrere Perspektiven, aber hier darf er sicherlich, weil auch kein Spieler mitgeht und keiner am zweiten Pfosten steht, da darf er sicherlich gerne am Sechser stehen und dann kassiert er das Ding niemals. Ja, du sagst ja schon, steht dann da irgendwo im Nirgendwo. Und das war für mich auch ein klarer Torwartfehler in der Hinsicht. Ja. Auf höchstem Niveau muss man das auf jeden Fall analytisch, kritisch betrachten.
Dann 3-1 und 4-1. Jetzt kommt es eben durch Joost. Das eine 3-1 war einfach ein richtig guter Konter von Wacker. Da kann man auch jetzt gar nicht viel verteidigen. Auch waren gar nicht viele Fehler im Aufbau von Weil-Imdorf. Einfach mal ein guter Konter, kann man ja auch mal sagen. Gibt es gar keinen Fehler. Ja, ist einfach gut gemacht. Und dann, wie macht Joost denn das 4:1? Ne? Noch, gibt noch ein Beini und dann, ganz wichtig für Futsal, dieser Chip über die Schulter. Das fand ich ganz stark. Aber auch da sieht man die Lustlosigkeit bei Weil-Imdorf. Dieses Traben, ja, dieses Nicht-Nachsetzen, da fehlt Feuer. Das sieht man bei diesem 4:1 einfach auch wieder. Ja, das ist.
Wenn du einen analytischen Blick auf Weil-Imdorf wirfst und das vergleichst mit anderen Teams, die wirklich in der Bundesliga wirklich das versuchen, das maximal rauszuholen. Und wenn wir uns Penzberg nachher anschauen, die wirklich alles da reinschmeißen, was geht, und du schaust es analytisch bei Weil-Imdorf an, dann denkst du einfach, wo sind hier die entscheidenden Zentimeter, die man machen kann und muss, wenn man denn die Ansprüche hat. Aber was ist der Punkt, warum das fehlt? Wo ist dann, du umschreibst das mit Leidenschaft, das fehlt. Aber das sind eben diese entscheidenden Momente, dieses schnelle Denken, Umschalten, dieses sich wirklich mit Herz da reinwerfen, ohne dass ich das denen abschreiben will. Es ist aber in der Wahrnehmung so. Die wollen sicherlich die Dinger gewinnen, aber die müssen sich an die eigene Nase packen. Dieses Tor zum 4:1 von Joost war wunderschön. Also allein der Abschluss, das ist Lehrbuch für wunderbare Technik, den Ball über die Schulter zu lupfen. Davor hat er ein bisschen Glück mit dem Beini. Ne? Elesi wird da so ein bisschen Doppelpasspartner. Das war, aber wichtig ist, der Junge ist frech und er traut sich das. Und ob das jetzt nochmal gelingt oder nicht, das ist mal egal. Es hat da gelungen, wo es gelingen musste. Und das ist jetzt bei diesen 6:4 von Wacker Eagles gewesen. Und deswegen, der ist 18 Jahre alt, das Linksfuß ist also auch nochmal wichtig als Alternative oder als Partner mit Spielern wie Video und Matic für die Nationalmannschaft, auch hier einen jungen Spieler noch zu haben. Boah, das war ein schöner Auftritt, muss man sagen.
Freue ich mich gerne weiter auf die DFB 5 mit Joost. Und bin gespannt, ob er dort gut ankommt. Dann 4:2 und 4:3, einfach schon in Freistoßvarianten. Dort sieht man dann doch die Erfahrung und doch die Trainingseinheiten, die Weil-Imdorf mehr hat als Wacker. Dort haben alle Blocks gesessen. Also wer da weggeblockt werden sollte, wurde gut weggeblockt. Merzipai mittendrin, gut gemacht, die Blocks. Schöne Tore dann. Dann haben wir 5:3. Ja, Malek Hatzijavcic. Können wir nicht für die Brüder eine Abkürzung finden?
Wir brauchen mal irgendwas.
Die Brüder, wir nennen sie einfach die Brüder. Wir sagen ja nur die Wacker-Brüder.
Können die uns vielleicht irgendwie, also falls ihr beide irgendwie einen Spitznamen habt oder so, wie ihr genannt werden wollt, bitte teilt es uns mit, sei es per Kommentar oder Nachricht. Wäre super geil, weil wir würden das natürlich hier mit einbinden. Ne?
Die Brüder. Und Malek ist eins. Und ja. Empty Net, über 35 Meter aus der Drehung.
Wolli auch, ne? Ball war in der Luft.
Boah, ja.
Der hat gesessen. Also, ja, das ist mal ein Tor. Das konnte man sich schön anschauen. Der senkt sich genau ins Tor rein. Ja, richtig schön. Und es war auch ganz wichtig, dass das Ding reingeht. Und aber ich muss auch sagen, es sind so ein paar Sachen, so auch das Flying-Goalie-Spiel bei Weil im Dorf, am Ende auch noch das 6:4. Das wirkt alles nicht wirklich enthusiastisch, das wirkt nicht zielgerichtet.
Meinst du etwa diesen total lustlosen Kreisliga-Pass von Bosinovic?
Das ist ja, ja. wiederholend schon aus dem Spiel gegen den Stuttgarter Futsal-Club. Da ist einfach irgendwie, da ist keine Dynamik im Spiel, auch beim Überzahlspiel, und dann ist da auch irgendwie nicht der Wille, da mal jetzt sauber durchzuspielen, und da fehlt es, und das muss ich jetzt sagen, bei allem Talent, die so ein Bosinovic hat, aber da fehlt es an Professionalität. Das ist jetzt mehrfach wieder da, aus meiner Sicht, wahrnehmungsspezifisch muss hier mehr kommen, hier muss mehr Kontinuität kommen, aus meiner Sicht, weil an sowas können sich andere Spieler kein Vorbild nehmen. Ganz einfach. Also
ich muss auch mal den Trainer in Frage stellen. Also das ist jetzt so oft passiert, dass Bosinovic gerade in diesen wichtigen Situationen am Ende des Spiels nicht der richtige Mann ist.
Ja, warum stellt man den dann wieder auf? Auch da, der steht ja nicht mal da, der spielt ja im Aufbauspiel da an der Seite, auf einer Ala irgendwie, als Rechtsfuß. Keine Ahnung, aber es funktioniert nicht oder hat nicht bisher nicht funktioniert, was auch immer sich dabei gedacht wird. Ich muss aber auch sagen, insgesamt Weil im Dorf in der Hinsicht, das habe ich schon gegen die Stuttgarter Futsal-Club einigermaßen versucht zu reflektieren. Da hat man das ganze Spiel gehabt. Hier hat man natürlich nicht das ganze Spiel. Aber der Flying wirkt da auch nicht effektiv insgesamt. Und Wacker, die als uneingespielte Truppe da zu viert verteidigen, auch teilweise machen da halt Empty-Net-Goals. Das darf dir eigentlich nicht passieren als Weilimdorfer Truppe mit den Ansprüchen. Und deswegen sage ich, die wissen ganz genau, oder die werden analysieren, woran es liegt. Sportlich, wir haben es vorhin schon besprochen, das ist aktuell nicht vorbildlich, was da auf dem Platz gemacht wird.
Ja, kann man echt zusammenfassen. Ich habe mein Fazit ist wirklich, ja, die sportliche Krise bei Weil-Imdorf wird deutlich. Schön fand ich übrigens, dass sich Pless und Vukovic, dass hier abgewechselt wurde. Ja. Pless hat auch eine bessere Halbszeit gespielt, fand ich jetzt. Von den Highlight-Szenen, uns fehlen ja so viele Szenen, wir können es immer wieder sagen. Die Zusammenfassungen zeigen ganz selten die wichtigen Szenen, gerade für Torhüter. Es fehlt mir einfach, und wenn man dann doch mal auch andere von Spielern dann Szenen zugeschickt bekommt, gerade von Torhüter-Szenen, und denkt sich, warum ist das nicht auf dem Video? Lass doch einfach diese Interviews weg, ja? Bitte einfach Szene, kommentiert nicht, einfach durchlaufen lassen. Naja, und ja, Goethe war stark, richtig gute Paraden, hat festgehalten, ohne Goethe, safe, kein Sieg.
Ja, also man muss auch sagen, die TSV, also Weil-Imdorf war, wenn man die Highlights betrachtet, und wir haben ja noch so einen Videobeitrag gesehen, die letzten fünf Minuten, die hatten schon ordentlich Chancen. Ne? Goethe hat einiges rausgeholt und hatte hier und da auch Glück. Also Weil-Imdorf hat natürlich gewisse Dominanz gehabt, natürlich. Aber es war auch durchaus verdient für die Wacker Eagles, das Ding am Ende zu gewinnen. Und Weil-Imdorf hat seinen Anteil an diesem Spiel und seinen Anteil an dem Ergebnis. Und wir haben eine Leistungssteigerung bei den Wacker Eagles und eine Leistungssenkung beim TSV Weil-Imdorf, und dann gewinnt der Letzte gegen den aktuellen deutschen Meister. Ganz einfach, 6:4, und das dann nicht unverdient. Herzlichen Glückwunsch auch an Ali Yashar.
Ja, stimmt.
Punkte.
Johnny be good von Johnny Goethe. Johnny be good. So.
Ja.
Okay, das war's. Ja.
Next.
Such dir halt aus. Next. Was willst du machen?
Hä?
Was willst du machen für ein Spiel?
Wir gehen chronologisch vor, Daniel. Wir schauen uns die Dinger von Grund auf an. Das nächste Spiel war ja dann hot, hot, hot. gegen die TSG 1846 Mainz. 4:0, ja, wenn man den Highlight-Bildern folgt, würde ich sagen, okay, für Mainz war schon ein bisschen was drin. Wenn man dem, ich mache jetzt mal kurz ein kleines Round-up, damit du dann gleich wieder Detailarbeit oder in die Details einsteigen kannst. Den Kommentaren am Ende des Trainer Salaks auch, dass das wohl eine schwere Geburt war, ja. Mainz kriegt auch sehr viel Lob, muss man sagen, in jedem Spiel. Aber ich würde auf Lob nicht viel geben, wenn ich alle Spiele verliere in letzter Zeit. Das ist auch mal sehr wichtig. Lasst euch nicht einlullen. Aber Mainz hat keinen schlechten Job gemacht bei den aktuellen Personalproblemen, die man da hat. Torchancen kreiert. Diesmal Wawrek hier und da auch durchaus gut. Und auch Christian Wölfeschneider im Tor fand ich auch mit ein, zwei krassen Paraden. Fand ich super. Ja, aber am Ende hat Hott das Ding gemacht. Erzähl uns mehr, Daniel.
Ja, also erstmal 205 Zuschauer waren im Hot Sportpark. Ist immer noch gut, auch unter Corona-Bedingungen. Da waren schon 2G, muss man sagen. Es freut mich. 5 Minuten 50, das ist der kürzeste Highlight-Beitrag von allen. Dann Mainz auch stark geschwächt, muss man sagen. Viele Ausfälle. Oliveira wird übrigens bald Deutscher von Hot. Das wird mir auch mal ganz spannend noch dann in der Nazio. Dann,
Wir haben ja schon mal so eine Nazio durchgespielt im Kopf, ne?
Ja.
Mit Oliveira, Joost und so weiter. Ack.
Ja, da kommt dann, was.
Da könnte, wenn diese Spieler wirklich gefördert werden, da könnte was passieren.
Mhm. Ja, und dann, ich habe aufgeschrieben gegen Garibaldi, ganz starke Parade von Christian Wölfi. Könnt ihr auch in das Kostüm stecken, das der Wölfi. Hat mich echt gefreut, waren gute Szenen echt von ihm dabei. 1-0. Da lässt sich Mainz aus seinem 1-2-1-Defensive schön in das 4-0 drücken, was Hott sich so aufzwingt, und dadurch kommen die Jungs da hinten durcheinander und dadurch wird auch der Pass auf Pivo dann irgendwie möglich und Ribeiro wird auch nicht geblockt, nachdem er den Ball abspielt, und der Pivo kann eben ohne Bedrängnis den Ball annehmen, weil die Raute steht nicht mehr bei Mainz. Deswegen ist ja auch mal so wichtig, dass man doch in diesem 1-2-1 eng steht, weil man den Pass des Ahlers auf den Pivo verhindert. Einfach. Und das war halt nicht mehr der Fall. Und war ein ganz großes Detail für Futsal-Anfänger, war Ribeiro nimmt den Ball, im vollen Lauf, steht schon 4 Meter vor dem Torwart, legt ihn sich trotzdem nochmal mit der Sohle vor, um dann zu schießen. Und ich sage jedem, auch der Neues, legt euch die Bälle vor mit der Sohle.
Ja. Ja, ja.
Die 99% gerade so, die im ersten Jahr im Futsal spielen, hauen da einfach drauf, und die Präzision ist eine ganz andere, und gerade auch mit Picke benötigt man nochmal die Richtungsänderung. Also schaut euch das an, wer das interessiert. Das fand ich starke Futsal-Szene, dass man da nochmal den Ball mit der Sohle nimmt, weil das macht kein Fußballer.
Nee, das ist eben auch dann die, wie du schon sagst, Handlungsschnelligkeit, 2 Kontakte, zack, Vorlage, und dann hast du diese wirklich das Momentum, wo der Ball für die technische Voraussetzung, für den Schuss super liegt. Und du hast dann, wenn du diese Ruhe hast, das wirkt so schnell am Ende des Tages, wenn du es in Live-Bildern siehst. Aber das ist dann ein Moment der Ruhe, der Überlegung tatsächlich. Das geht blitzschnell, das nennt man Handlungsschnelligkeit. Und deswegen sind diese 2 Kontakte sehr wichtig, weil Kontrolle entsteht und Optionen. Und das ist das Entscheidende. Ne? Ja, geil. Hast du noch mehr zu dem Spiel?
Ja, ich habe dann beim 2-0, beim 1, genau. Wawrek hat erstmal auch ein paar gute Paraden, aber dann, interessant, kommt dann der Wawrek so überhastet raus auch mal wieder, ne? Obwohl 3 Spieler um ihn herumstützen auf 8 Meter. Dann macht er so eine starke Parade. Und das ist so ein Beispiel, nur weil er im ersten Schritt eigentlich falsch steht, wieder im Nimbus zwischen Sechser und Tor, obwohl 3 Mann drumherum stehen, dann steht er also nicht optimal, und dann wird erst die 2. Parade nötig, die dann super aussieht.
Ja.
Die wäre aber gar nicht notwendig gewesen. Ja, weil er das so überhastet irgendwie hinrennt, warum auch immer. Dann standen die dazu führt auf gefühlt 3 Meter, 3 Quadratmetern. War ein bisschen skurril auf jeden Fall. Aber halt gehalten, war jetzt kein Tor. Dann kommt zum 2-0 für Hott. Der ballentfernte Ahler von Mainz rückt halt nicht ein. Das ist auch bei Mainz dann doch noch ab und zu das Eindrücken Strong Side, dass man eben mitgeht, die Mitte zumacht, die Passwege schließt dort. Dadurch fehlt dann der Fixo, weil sie sich wieder zu sehr auf diese 4-0 drücken lassen. was eben Hot dann vereinzelt gespielt hat in den Highlights. Ja, und dann kommt Wölfel, Christian leider so ein bisschen zu weit raus, hofft noch, dass er den Fuß bekommt, aber dann auch stark mit der Picke dann durch die Beine.
Ja, ja. Also du beschreibst es. Ich habe da auch so ein bisschen das Unglück von Wölfi, oder hast du jetzt Wölfi genannt, Christian gesehen. Und ähnlich wie du es auch beschreibst, Hohenstein schafft es immer, eine gewisse Struktur aufzubauen und dann auch auf den engen Raum die Tiefe im richtigen Moment zu suchen. Und das ist halt dieses gruppentaktische Spiel von Hohenstein, was sehr gut gelingt, was man schon gegen Penzberg sehr gut gesehen hat, weil Penzberg ist ja da nur in die Falle gelaufen, wenn man so will. Mainz hat daraus gelernt, sicherlich, aber auch hier fehlen noch Abstimmungen, wie du schon sagst, Strong Side aufbauen, Tiefe halten, das fehlte. Und so entsteht dann auch dieses Gegentor schlussendlich, weil man dann natürlich, und wenn es dann eine Fußspitze zu spät ist, aber die fehlt dir dann, wenn du die Raumbeherrschung nicht hast.
Dann, ja, 3-0, da bin ich nicht sicher, ob das Tor des Tages ist oder das Tor von Joost aus dem Spiel von Wacker, denn, ja, da haut einfach mal der Klima, haut einfach den Ball einfach mal in den Winkel, und zwar aus 15 Metern gefühlt, nicht zu halten für Christian, war mal ein starkes Punt, würde ich sagen, war wirklich schön. Und beim 4-0 gibt es dann so einen schönen Fixo-Pivo-Change, wo Hot eben vom Pixo aus einen schnellen Ball auf den Pivo spielt. Pivo schirmt ab und dann durch die Ablage fällt das Tor. Was halt interessant ist, dass die Mainzer Alas eben die Raute viel zu weit steht. Die beiden Alas sind fast in Mann-zu-Mann-Deckung, vielleicht fast auch Strategie am Ende, kann sein. Aber das ermöglicht erst diesen Fixo-Pivo-Change. Also wenn der Fixo den Ball spielt und nachläuft, nenne ich jedenfalls Fixo-Pivo-Change, und dann halt ablegt. War auch ein super schönes Futsal-Tor einfach.
Ja, war richtig schön. Aber wie du auch sagst, die Kompaktheit in der Defensive, eminent wichtig, kann mit dem Spielverlauf auch verloren gehen. Ich muss noch was hinzufügen, weil jetzt hast du ja alle vier Tore beschrieben. Mainz hatte auch einige Chancen. Und ja, hier fehlt es tatsächlich noch an Abschlussqualität. Hier sieht man, dass die Mainzer, ich will es mal versuchen zu erklären oder irgendwie auch eine Erklärung herzuleiten, hier sieht man, dass man halt hier noch nicht viele Regionalliga-Saisons gespielt hat mit vielen Teams, mit viel regelmäßigem Spielbetrieb und tatsächlich hier jetzt noch Lehrgeld bezahlt, weil man hätte hier durchaus im Spielverlauf mit bessere Torabschlussqualität auch wirklich mit ein, zwei Toren.
Okay, mach weiter.
Ja, sehr schön. Aber mit besserer Torabschlussqualität würde Mainz aktuell, weil die Anlagen durchaus gut sind, die kommen vors Tor. Das Problem ist nur, dass sie das Ding nicht über die Linie kriegen. Und hier gehe ich davon aus, dass sich das zur Rückrunde verbessert. Und dann ist Mainz auch ein ernstzunehmender Kandidat für das Mittelfeld der Tabelle. Weil aktuell hat man jetzt natürlich aufgrund auch der Torabschlussschwäche nicht vielleicht auch ein paar Punkte verloren. Auch bei Hot in Hohenstein war jetzt vielleicht ein Punkt drin von dem, was man aus den Highlights gesehen hat, mit ein bisschen Glück. Aber so steht es 4-0, weil Hohenstein einfach die Dinger macht und die Effizienz bei Mainz halt vorne nicht da ist. Mhm. Ganz einfach.
Aber war wirklich gut, auch gerade in Anbetracht der Verluste von Mainz an Spielern, wirklich gut verkauft. Ich glaube, die Zuschauer hatten ein schönes Spiel, schönes Event, fair, alles gut. Gutes Spiel der Keeper auch, von beiden.
Auch also gut. Bei Hot, die Highlights schaut man sich gerne an, ne? Und ich will nichts Falsches sagen, aber ja, ich muss es jetzt sagen, wenn man sich die Highlight-Tabelle anschaut, nach der der Laufzeit der Highlights, haben wir hier die beiden benachteiligsten Teams. Wir haben Mainz und Hot mit bisher am wenigsten Highlight-Spielzeit und jetzt spielen die beide gegeneinander. Und wer kriegt am wenigsten Highlight-Anteil? Das ist krass. Also hier geht es in eine Ungleichheitsforschung, die aber unbewusst oder wie auch immer. Also ich sage nicht, dass das absichtlich ist. Aber es ist habituell und das ist ganz spannend. Und da werde ich zur Halbserie mal schauen, wie die Tabelle aussieht. Hm. Und wenn du sagst, hier sind nur 5 Minuten irgendwas, natürlich kann man jetzt sagen, weniger Tore.
Aber ich sehe gerade, SSC war nur 5 Minuten 45 und Hot waren 5 Minuten 50. Also geringste, aber 5 Sekunden sei auch mal dahingestellt, ist trotzdem nicht viel.
Das juckt nicht, weil die beiden verbessern sich dadurch nicht. Die steigen nicht auf. Das ist das Problem, dass man hier nicht die Chance hat, die Chancengleichheit. Aber da kommen wir drauf noch, weil die beiden werden aktuell in der Hinsicht mindestens unbewusst benachteiligt. Das ist spannend. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ist ein Thema, was Thesen erzeugt, die zu diskutieren sind, aber Ergebnisse zeigt, die vielleicht dann für manche Vereine eben nicht hinnehmbar sind.
Ja.
Also, so ist es eben.
So, warte mal. Lass mal jetzt die zweite Halbzeit starten hier. Und los geht's. So. Jetzt.
Heute machen wir kompakt, wa?
Ja, richtig heute kompakt. Ziehen wir richtig durch hier. Richtig wie durch. Euro Eddy. Ja. Schön durchziehen.
Okay, aber jetzt kommen wir dann zum Spiel Stuttgarter Futsal Club gegen den MCR Futsal Club Bielefeld. Vorab, ich habe das Spiel ganz gesehen. Die MCH-Spiele kriege ich ja alle von meinen Freunden dort.
Aha.
Ja, aber auch in den Highlights war erkennen, diese Halle, die Schar Arena. Richtig nice. Also da muss ich eins sagen, die Highlights geben hier etwas her, was ich nur in dieser Arena bisher sehe, in der Wahrnehmung, und zwar internationalen Futsal-Flair. Diese Halle, dieser glänzende Boden, also das hat alles so, da denke ich an ein wunderbares internationales Spiel, früher LNFS oder so. Und es waren sogar ordentlich Zuschauer da, also 450, glaube ich, habe ich da recht?
Ja, ist die offizielle Zahl. Hinter der Bühne ist eine kleinere Tribüne, hinter der Kamera ist eine kleinere Tribüne.
Ja.
Also boah, 450 erscheint mir anhand der Bilder schon sehr, sehr optimistisch, aber dann lass es 400 oder 350 gewesen sein, ist immer noch Tagessieger und es ist wirklich eine tolle Halle. Ich habe es mir hier auch aufgeschrieben, die Schar-Arena ist wirklich toll und freut mich, dass man dort Futsal spielt.
Ja, aber kommen wir zum Spiel. Ich habe das Spiel inhaltlich wirklich sehr interessiert verfolgt. Man muss sagen, der Stuttgarter Futsal Club, für mich das Team auch hier wieder bestätigt, mit den stärksten Individualisten und individualtaktisch und technisch versehenen Spielern. Also wirklich durch die Bank weg. Sehr, sehr gute individualtaktische, vor allem offensiv, sehr starke Individualtaktiker, wenn man so möchte, gegen die Mannschaft, den MCH, die ich so als, wenn man die mit den vermehrt deutschen Spielern betrachtet, die mit den deutschen Spielern an den Start gehen, die mit die stärksten individualtaktischen und technischen Mittel haben. Aber was man hier gesehen hat, ist halt vor allem die Erfahrungswerte. Stuttgart zum Beispiel hat sich sehr gut auf den MCH eingestellt. Die haben nicht vorne gepresst, wenn sie nicht pressen mussten und wussten ganz genau, dass der MCH hier auch Gefahr ausstrahlt. Und jetzt muss man sagen, der MCH hat sich am Anfang auskontern lassen, 1-0, Kontersituation und so weiter. Aber ich habe mir das ganze Spiel angeschaut und die Chancenverhältnisse waren gar nicht so weit auseinander. Und hier muss man wieder sagen, an wen lag es wohl, dass hier wirklich, also Stuttgart relativ sicher das Ding nach Hause fährt. Kannst du mir sagen, wer hat da wohl seine Finger im Spiel gehabt?
Wie, was meinst du?
Ja, beim Stuttgarter Futsalclub, wer hat seine Finger im Spiel?
Ach so, unser AK-47 meinst du?
Richtig. Der MCH ist in der ersten Halbzeit 2-3 Mal so Halbwinkel, nicht spitz, sondern wirklich Halbwinkel auf ihn frei zugelaufen. Und der steht offensiv, macht sich groß, ist ganz ruhig und holt die Dinger raus. Ne? Es waren keine schlechten Abschlüsse, aber der ist einfach da. Und das sind so Qualitäten. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit der Situation Wacker gegen TSV und den Torwart von Weidemdorf vergleiche, dann ist da ein massiver Qualitätsunterschied. Weil der Aksentjevic trifft die richtigen Entscheidungen taktisch als Torwart und hat technisch all das, was er bei seiner Größe auch braucht. Und die Abwürfe. Also,
das bleibt weiter unglaublich. Ja, er steht bei mir hier auch auf dem Zettel.
Also, das ist ganz ehrlich: Stuttgarter Futsalclub zuzugucken, 40 Minuten im Verhältnis. Man muss einfach das Qualitätsverhältnis der Bundesliga betrachten auf Torwartposition. Aksentjevic hat da tatsächlich mit Abstand wirklich das Kompletteste. Mhm. Das kompletteste Paket. Und auch die Abwürfe in diesem Spiel wirklich Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Und auch nochmal nur um eine kleine Randnotiz. Was für ein Sportsmann, der hat einmal in einer Situation, da ist ihn Aytür Getschim, der jetzt auch wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde, wie ich finde übrigens zu Recht, weil das eine super Leistung jetzt aktuell in der Bundesliga bringt. Aber der wollte seinen Abwurf abfangen, indem er sich mit dem Rücken sozusagen vor ihn gestellt und hochgesprungen ist beim Abwurf. Und dann den Ball an den Kopf kriegt, aber nichts passiert ist. Und ich sag mal eins, in dem Moment denkst du, also andere Bundesliga-Torhüter würden sich mega beschweren über Getschim, der ihnen da im Weg steht und sozusagen auch behindert, wenn man so will. Ne? Die hätten da sofort auf den Schiedsrichter, ne? Aksentjevic bleibt ganz cool und entschuldigt sich bei Getschim, dass er ihn halt abgeworfen hat. Und Alles cool, alles freundlich. Das Spiel überhaupt keine großen Spannungen irgendwie, keine Aggression, weil zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind. Da hat man gesehen, beide wollen Futsal spielen. Und der MCH mit Agnima vor allem richtig geiles Tor auch noch gemacht. Super Aktion wiedergebracht. Aber man muss einfach sagen, wenn man die einzelnen Tore analysiert, dass der Stuttgarter Futsalclub hier durchaus auch noch die Schwächen des MCH in der Defensive individual immer wieder auch ausnutzen kann. Und dann allein von Asowski, also für mich muss ich auch sagen, Asowski, jetzt so die Spiele, die ich vom Stuttgarter Futsalclub ganz gesehen habe, für mich richtiger Antreiber. Also wenn man so will, der Motor auch. Der weiß, der nimmt den Ball an, der attackiert in den Ball und dann schließt er ab. Und so macht er auch ein Tor. Und
Ja, zusammen mit
ja.
Cesar sind die ja
Ja.
das Duo Infernale oder der Teufelsangriff.
Der
Zu
Teufel.
Basa
Ja.
und Misugi. Nee,
Ja, aber das.
Taumisaki.
Ja, zum Beispiel. Ja, und also die gehen 2-0 in Führung, gehen in die Halbzeit. Hier darf es aber auch 2-1 stehen oder ne, es darf auch, also der MCH ist ja durchaus ausgeglichen in der Chancenverteilung. Man muss aber auch sagen, dass der Stuttgarter Futsalclub das Ding im Griff hat, weil man eben taktisch ganz stark variieren kann. Man kann mal pressen für in einer bestimmten Situation und man bleibt auch mal auf Halbfeld stehen oder lässt sich auch mal auf Drittelfeld fallen, um dann zum Beispiel einen Konter zu fahren, wie beim 1-0. Das ist wirklich, man sieht, hier ist Erfahrung drin. Die wissen sich auf den Gegner auch passenderweise einzustellen. Und der MCH hat halt hier nicht jetzt das gleiche gekriegt, wie Düsseldorf letzte Woche davor angeboten hat, mit Vollcourt-Pressing, sodass man die auch dann irgendwann aushebeln konnte. Der Stuttgarter Futsalclub hat sich halt nicht aushebeln lassen. Die sind da ganz, ich sag mal, mit Vorsicht rangegangen. Und zwar nicht mit Angst, sondern einfach mit Vorsicht. Man hat vorausgedacht. Und das ist wirklich eine Qualität, die ich so in der Bundesliga nur beim Stuttgarter Futsalclub sehe insgesamt. Mit der
Absolut.
Varietät und auch die Tore, die kannst du ja gleich auch nochmal beschreiben. Da hast du ja wahrscheinlich auch Infos nochmal gemacht. Ich habe die auch analysiert. Aber ich will diesen Gesamteindruck gerne wiedergeben, weil ich habe hier die 40 Minuten. Und der MCH macht dann am Ende noch das 2-5 und kassiert leider zwei Empty-Net-Tore und so weiter. Ist alles okay. Wir brauchen nicht reden vielleicht ein Tor zu viel oder sowas gekriegt. Das ist ein 5-2. Das Futsal ist eigentlich auch ein enges Ding. Zwei super Mannschaften aus meiner Sicht, die gute Veranlagung zeigen. Stuttgart sehr erfahren. Der MCH aus meiner Sicht nach dem Top 3 auch wirklich das Team, das dann ja mehr oder weniger die vierte Kraft in der Liga aktuell ausmacht. Und das ist erfreulich, weil wir dort eine ganze Menge Nationalspieler haben, die dort viel Spielzeit kriegen und sich dann auch hier gegen die Stuttgarter Futsalclub mit dem, was sie an Macht hatten, auch weiter in den Lernprozess geben. Also von daher, interessantes Spiel auf jeden Fall. Aber erzähl du mal, was du in Highlights wahrgenommen hast.
Ich will als erstes Highlight sogar etwas anderes ansprechen, zwar das PR-Desaster von Fuhrt Aghnima. Wie stehst du denn dazu? Also Fuhrt Aghnima noch beim letzten Länderspiel war der auffälligste Spieler, natürlich spielerisch super Kerl, aber wir wissen ja, um auch eine Persönlichkeit und so ein bisschen Wiedererkennungswert zu haben, braucht man ja auch was äußerlich Wiedererkennbares. Und Fuad Aghnima mit seinen langen Haaren, was ihn eher wie so ein Peruaner, ja, so ein Hochseil-Peruaner da aussehen lässt, so ein Anden-Peruaner, fand ich super, weil hatte totalen Wiedererkennungswert mit diesen Haaren. Und jetzt hat er sie kurz. Ich wusste, wer ist das denn? Ich habe ihn gar nicht erkannt am Anfang. Und er sieht jetzt leider aus wie eigentlich fast jeder Spieler. Wie stehst du dazu?
Ja, sein Spitzname ist ja auch Locke gewesen, weil er halt diese wirklich schöne Locken, ja, ich kenne ihn ja auch live. Also es ist eine richtig schöne Haarpracht, die er hat. Und ja, du hast schon recht, der ist aufgefallen, allein wegen dieser Haarpracht, zum Beispiel bei der Nationalmannschaft, aber auch in der Bundesliga durchaus hier und da. Und jetzt hat er die abrasiert, hat so einen Undercut, glaube ich. Ja, und wie sagst du immer so, jetzt wirkt er vom Äußerlichen erstmal, wenn man so ein Spiel betrachtet, unauffälliger, vielleicht so mehr random. Und irgendwie so eine Marke, damit irgendwie jetzt die Haare
Ja,
sind
die
weg.
Marke ist weg. Das ist ja so ein einfacher Sven, irgendwas.
Ja, der Sven.
Einfach so ein, oder
Ja, aber er
ein
hat
Toni.
super gespielt, super
Ja.
gespielt. Konnte auf jeden Fall auch mit guten Aktionen, auch ein wunderschönes Tor. Doppelter Übersteiger vorbeigegangen und dann das Ding reingeknallt. Wirklich gute Qualität. Aber du hast schon recht, wenn du das mit der Locke machst, dann ist das vielleicht, dann wirst du eher auch wahrgenommen. Ne?
Ja.
Und das ist, ja, ich kann das verstehen, dass du hier so ein PR-Fail jetzt drin siehst. Aber ich glaube, dass es Fuad auch ganz ist, ist denen total egal. Der ist ganz gesettelt. Das ist ein ganz souveräner Typ. Okay. Der macht sich da nichts draus, ob der jetzt mehr Haare hat oder weniger. Der konzentriert sich auf das, was wichtig ist. Und der hat auch eine gute Einstellung zum Leben.
Ich mache mir T-Shirt, ich will Fuads locken. Wo sind Fuads locken?
Okay.
So, jetzt, genau.
Perücke für Fuad. Perücke wieder.
Oh ja,
einfach nur Perücke aufsetsen.
Meine Notizen noch, also beim 1-0 steht der MC Harz für mich zu eng. Also er presst nach oben, aber merkt halt nicht, dass er sich dadurch zu weit hinten, also nach vorne, ne, auf das Drittel von SFC drücken lässt. Und dann machst du halt perfekt für Konter, weil es dann einfach zu eng wird auf so kleinem Raum. Super Konter von Cesar Pacheco für mich so ein bisschen zu weit vom Tor. Da vielleicht nicht ganz so optimal. Beim 2-0 steht eigentlich der MCH recht gut. Und trotzdem, Cesar, guter Ball durch die Beine der Alas. Ja, es sind Nuancen, die das ausmachen, aber auf dem Niveau wird das ausgenutzt. Und dann war halt einfach starkes Spiel, wie du schon gesagt hast, von Asowski. Dann 2-1, Anschlusstreffer für Sennestadt. Unklar, warum Lubitsch hier als Pivot nicht auf Ala covert. Er steht einfach auch wieder so unbeteiligt vorne, ja, greift da gar nicht auf. Und nur deshalb kann Agni mal in die Mitte ziehen. Ja, weil Lubitsch da ja, flaniert. Vorne so,
ja.
Oh, guck mal. Und dann starker Abschluss, ohne Frage. Da sieht man eben Nachteile von AK 47, Aksentevic, sind eben die flachen Bälle, die schnellen Bälle auf der Linie. Das ist nicht ganz so seine Stärke, aber das, wie wir gesagt haben, 1 gegen 1 ist auch viel wichtiger im Futsal und Abwürfe.
Ja. Also ich muss sagen, ich fand den Schuss, das waren glaube ich 7-8 Meter, sogar noch so, also wirklich, da ist noch einer dazwischen gesprungen. Ich fand den schon also wirklich fast unhaltbar. Ich sehe jetzt keinen Torwart in der Bundesliga, der den vielleicht hält, wenn er auf der Linie steht. Aber du hast recht, also da sieht man, da hat Aksentevic auch nicht reagiert. Aber ich kann auch eins sagen, weil du gerade auch Pacheco, beide Torhüter haben wirklich so viel noch rausgeholt. Auch Pacheco, was der in den ersten 10 Minuten rausholt, das war schon krass. Aber auch hier sehe ich beim 1-0 natürlich, der kann da noch einen Schritt früher raus und dann wird er da nicht im Grätschritt irgendwie getunnelt. Ne?
Ja. Dann beim 3-1 lupft Cesar schön so ein schöner Parallellauf in die Mitte. Nach vorne fand ich super. Dann habe ich auch schon 4-1 Martic. Rückt dort oder rotiert zu spät. Eine Position weiter. Ja, verpasst da so ein bisschen, dass er eigentlich jetzt eine Position weiter rutschen musste in der Raute. Und ja, Cesar wieder, super genialer Pass, Asowski frei, verwandelt. Ja, das ist echt so du Infernale. Dann 5-1, ja, das war natürlich katastrophales Goalkeeper-Aufbau, weil Martin stimmt jetzt also MCH wird gepresst.
Ja.
Dann würde ich schon gar kein Flying anfangen. Ja, ich würde sagen, okay, wenn der Gegner presst, dann muss man warten, bis man Einkick hat in der Gegnerhälfte, dann Flying spielen. Wenn man dann anfängt, auf einmal rennt Martic, als ob ihn da so eine Hummel gestochen hätte, ja, so völlig einfach nach vorne, so richtig macht The Rock. Ja, The Rock, also wenn er da vorne stürmt und alle weg bamsen will und dann völlig verloren, völlig lost, ja, und dann Ballverlust. Also das war wie bei FIFA. Kennst du das, wenn man FIFA spielt und dann, ja, wenn man einfach mit dem Torwart rennt, man einfach nur nach vorne, weil man einfach den Gegner ärgern will und macht einfach irgendwas random mit dem Keeper. So war Martic, sowieso fremdgesteuert. Ja. Und dann aber auch Ivankovic, musst du den erstmal so direkt aus dem Lauf einfach als Empty Net Goal hämmern.
Und ja, ich muss dir eins sagen, ich habe ja gerade gesagt, also der Stuttgarter Futsal Club, das war wirklich so das wirklich einzige Mal, weil deswegen, Martic hat immer wieder den Ball, also die haben ja den Flying schon angefangen gehabt, schon ein paar Minuten vorher, und immer wieder auf, ganz in Ruhe aufgebaut. Aber dann hat Stuttgart sozusagen, ja, die in Sicherheit gewirkt und dann haben sie einmal gepresst und dann hat Martic eben auch die falsche Entscheidung getroffen. Man hat sich in Sicherheit gefühlt. Und das meine ich mit Qualität der Stuttgarter, dass sie dann hier in dem Moment richtig pressen und dann das Ding auch super effektiv machen. Also der Effekt ist, die pressen einmal und dann ist es effizient, weil sie das Ding reinmachen. Und auch, wie du schon vorher sagst, diese Pässe, diese Nadelstiche, den engen Raum, die sehen, wenn der Raum aufgeht und da geht der Pass hin. Und dann macht Asowski da noch das Tor.
Das ist halt wie im Tennis, ne? Du spielst fünfmal auf die Vorhand, um so ein so ein bisschen gewohnt ranzukommen. Dann kommt der Sechste, kommt dann eben auf die Rückhand. Und das kann man natürlich auch schön machen. Das ist ja halt auch so, bei Fortuna fehlt immer diese gleiche hohe Verteidigung. Das ist einfach, da ist keine Varianz, keine Variabilität, keine Überraschung drin. Ja, so. Und das ist, wenn du das jetzt so sagst, dass sie das so gespielt haben, wenn das gewollt war, super. Ja, ich warte fünfmal und dann schlage ich einmal zu. Vielleicht schaue ich noch, wer auf dem Platz ist, hab so ein Opfer, sag, okay, jetzt ist der Spieler X auf dem Feld. Der ist auch am Ball nicht ganz so stark und dann geht's los. Aber das erfordert natürlich einmal auf der Coach-Seite, dass man das analysiert in der Szene, aber auch von den Spielern, das zu antizipieren und dann auch mal natürlich auch entsprechend umsetzen, da mitzudenken. Ja.
Ja, das ist einfach, das war, fand ich halt, deswegen ist Stuttgart da ganz oben und hat auch in den Top-Spielen, wie auch jetzt, gegen die direkte Konkurrenz, also jetzt gegen Platz 2, gegen Platz 3 und gegen Platz 4, wirklich verdient gewonnen, weil sie hier diese Varianz bringen. Bei Stuttgart kann man sehr viel lernen, wie man situativ, individuell, aus der Individualität, gruppentaktisch was entwickelt. Und das meine ich, das ist wirklich sehr interessant, das ganze Spiel dort zu sehen, weil das sind Situationen, die lassen erstmal 3-4 Mal den Flying anlaufen und dann wissen die genau, wie es abläuft. Und dann gehen sie drauf und dann, wenn dann die falsche Entscheidung kommt, dann stechen die zu. Und das ist wirklich nicht umsonst jetzt aktuell der Top-Favorit auf den Titel.
Ja, absolut. Also ich bin begeistert, freut mich von HOT als auch von SFC. Für mich die zwei Teams mit dem schönsten Futsalspiel aktuell in der Bundesliga. Ja. Und damit kommen wir zu Penzberg gegen Fortuna.
Ach, übrigens noch, kann ich noch was ergänzen?
Ja, klar.
Nee, einfach nur, weil du gerade HOT gesagt hast. Weil in HOT gibt es ja das nächste Live-Spiel in der Bundesliga. Ich glaube, gegen Weilimdorf wird das nächste Live-Spiel ausgetragen.
Ja, endlich.
Ja, wahrscheinlich vor leeren Rängen, weil ja Lockdown und was auch immer. Ich habe irgendwie Geisterspiel gehört. Aber es ist das nächste Live-Spiel der Bundesliga in Hohenstein. Wird wohl zwischen Hohenstein und Weilimdorf stattfinden. Ja, mal schauen, ob Weilimdorf dort dann gegen, wie du schon sagst, aktuell sehr formstarke Hohensteiner. Für mich auch ganz klar Stuttgarter Futsalclub und Hohenstein, die beiden unterschiedlicher Art, aber durchaus die beiden Top-Teams der Liga. Weilendorf hat sich da für mich so ein bisschen rausgerutscht. Die sind für mich da ein bisschen Abstand.
Ja.
Mit ein bisschen Abstand versehen. Gut, bitteschön. Was haben wir noch?
Ja, was soll ich sagen? Das war ein gebrauchter Nachmittag. Da am Sonntag in Penzberg, nur 90 Zuschauer auch in Penzberg, auch Corona-Bestimmung 2G, merkt man dann auch direkt. Ja, 7 Minuten 14, die meisten Highlights. Warum, versteht man jetzt auch nicht, warum genau das Spiel. Aber man muss schon sagen, Fortuna weiterhin ohne Sepp und Thiemann, diese Spieler fehlen einfach. Das hat man jetzt auch wieder gemerkt. Und ja, wir kommen da unter die Räder mit den, ja, manchmal sind so kleine Sachen, die mir da auch wieder aufgefallen sind. Das sind nur Highlights. Man sieht das ganze Spiel nicht. Für mich auf oftmals zu überhastete Attacken in die Männer rein, anstatt die Ballwege zu attackieren. Dann geht der Gegner vorbei. Dass das direkt bei den ersten Toren so ein bisschen passiert. Das ist mir so generell aufgefallen, diese Attacken in die Männer, und über die man dann überrannt wird. Irgendwie beim 1-0. Azizi, super schöne Solo. De Christe Groth hat für mich weiterhin da echt, er steht zu tief. Er geht immer, wenn der Gegner kommt, dieser Fußballer-Move, 3 Schritte zurück und dann steht er zu tief und hat nicht mehr kommt nicht mehr richtig nach vorne. Das ist ein bisschen schade. Da kann man richtig viel optimieren, auf jeden Fall. Da kann man sich Aksin Tevic auch anschauen, wie hoch er immer wieder steht, um sich da nicht reindrücken zu lassen. Denn wenn niemand in meinem Blickfeld ist als Torwart, warum soll ich denn zurückgehen? Ja, wenn der Ball kommt, stehe ich vor dem Spieler 1 Meter, da bin ich viel stärker, als wenn ich 3 Meter wegstehe. Und mache dann da meine Kreuzstellung. Dann 2-0. Ja, alle Düsseldorfer beim Einkick, Blick auf Ball. Das haben wir auch schon mal beim HSV einige Zeit thematisiert. Bei Standards eben nicht den Blick auf Mann und Ball, das Aufdrehen des Körpers und zack, rückt Thieler zu weit raus. Dann kommt ist die Mitte frei für den Pass. Es geht hin und her. Thieler blockt Klaus auch nicht. Carlos. Und wieder Christe Groth, wieder zu weit vor der Linie und dann 2-0 aus dem, da dachte ich schon, im Live-Ticker, ja, oh mein Gott. Übrigens, Live-Ticker, Wacker kriegt eine kleine Backpfeife für den Live-Ticker, nicht funktioniert, das geht nicht. Das geht nicht, wir müssen da besser werden, das sind kleine Hausaufgaben.
Also, ja, der lief der Live-Ticker bei Wacker noch weiß ich nicht, abends um 10, stand noch 0-0.
Ja, vielleicht war es auch ein technischer Fehler, wenn nicht, dann, ja. Dann 2-1, Penzberg steht eigentlich gut. Ich finde, Penzberg macht Fortschritte. Man merkt, dass sie arbeiten. Im Interview meint auch am Ende Brunner, der Coach, ja, wir kriegen auch immer ganz viele Tipps aus Deutschland. Ich finde, die Raute funktioniert ein bisschen besser, aber in so kurzer Zeit kann man das ja nicht stark verbessern, aber man versucht es. Und da steht nämlich Penzberg eigentlich ganz gut, haben einfach Pech, dass der Ball von Jagenburg, den er da etwas ungewohnt, würde ich sagen, für Futsal, so auf halber Höhe auf Riani spielt, und Riani macht einen unglaublich schönen Lauf, das volle Durchziehen, wenn ich mal sage, niemals von Aderlauf auf zweiten Pfosten abbremsen, immer durchziehen, ja, immer spekulieren, immer voll durchlaufen, macht er hier und hüftet ihn rein.
wollen wir nicht diesen Move den Heinze nennen? Weil der hat das immer gemacht. Der ist immer durchgelaufen. Der ist immer reingeheinzt. Den Ball reinheinzen. Der hat die Dinger immer so gemacht. Immer auf die langen Pfosten durchgezogen und dann wurde abgeschossen oder hat den Fuß hingehalten.
Ja, das ist ein Heinzelmännchen. Heinzelmännchen
hat er gemacht. Was für tolle Begriffe wir heute einwerfen.
Dann 3-1, Fehler Schnitzerling. Pass aber auch auf der gegenüberliegenden Ala-Seite keine Angebote. Also der Ball kommt auf Schnitzerling steht auf linken Ala und in der Mitte kommt auch der Helping-Pass von, ich weiß nicht mehr, Suzuki. Aber es fehlt einfach auf der anderen Seite auch der Ala, muss man auch sagen. Und dann aber wieder der Punkt, De Groot steht einfach viel zu tief. Wenn er einfach vorne am Sechser steht, die ganze Zeit oder auf 5 Meter, dann hat er genau einen Schritt noch auf den Sechser, dann hat er den, einfach Knieabwehr. Das macht er einfach nicht in der Situation. 3-1 und dann sogar noch 4-1. Weil Riani rot, gelb-rot für Riani, und dann macht Penzberg das Überzahlspiel, stehen mit Absicht oder zufällig im 2-2, was ja, finde ich, immer eine bessere Taktik ist, gegen drei Verteidiger im 2-2 zu stehen. Ja, hatte ich einfach auch verwundert. Ich meine, ich bin ja bei Fortuna, deshalb hat man manchmal auch den eigenen Blick nicht, aber schießt für dich De Groot einfach viel zu viele Freistöße viel zu weit vorne? Also was ist denn das für ein Signal für dich? Was denkst du dir dabei, wenn du das siehst?
Ich wollte mir erst mal anhören, was du sagst. Ich habe ja mal nach dem zweiten Spieltag gesagt, Fortuna, das ist so ein bisschen, na, die 6 Punkte sind so ein bisschen mehr Schein als Sein, habe ich das Gefühl gehabt. Jetzt hat man in den letzten 4, 5 Spielen nicht einen Punkt geholt. Und Penzberg, ja, du hast recht, durchaus mit Verbesserungspotenzial. Man sieht mehr Räumlichkeit in der Verteidigung. Aber auch dann unter bestimmten Druck- und Pressing-Situationen und so weiter auch, ne? Also eine Mischung aus immer noch aus Harakiri und Raute, wenn man so will. Aber ich finde auch, da ist eine Entwicklung. Ich finde das auch lustig und finde ich auch gut. Und die Penzberger, ich gönne denen wirklich jeden Punkt. Und einfach auch diesen Willen. Und da, also Penzberg schaue ich gerne zu, auch wenn nicht immer alles greift. Aber die haben Bock und die kämpfen wirklich um jeden Zentimeter. Mhm. Und bei diesem Spiel dachte ich dann erstmal, okay, der Ticker, ne, auf einmal steht es wieder da, Penzberg führt halt gerne mal hoch, irgendwie. Aber dann ging es halt wieder auch in diese Richtung.
Zweite Halbzeit vorbei. Ja, komm, passt.
Heute haben wir richtig durchgezogen. Das letzte Spiel. Wir sind
noch ist gut. Ja.
Ich möchte so meinen Eindruck schildern. Und dann fragst du gerade, ob De Groot, ja, das war genau mein Eindruck. Was hast du eigentlich, also wenn ich jetzt irgendwie eine sportliche Einschätzung zu Düsseldorf geben müsste oder da verantwortlich wäre. Ich würde mich echt fragen, warum meine Feldspieler nicht meine Freistöße schießen. Also wirklich. Also warum muss der Torwart dauernd raus? Das ist für mich ein Anzeichen. Und wenn du auch nur die Tore per Flying schießen kannst gegen Penzberg, und ohne Penzberg macht das gut. Also diesen, wie du schon sagtest, super Bereicherung für die Liga und jeden Punkt, den die geholt haben, haben sie sich absolut verdient. Und lernen dazu. Aber Düsseldorf, wenn man so Anspruch der letzten Jahre betrachtet, hier sehe ich keine sportliche Entwicklung. Hier sehe ich tatsächlich aktuell, du hast gerade Weil im Dorf gesagt mit einer sportlichen Krise, ich sehe hier für mich, wenn ich diese letzten 4, 5 Spiele mir betrachte, sehe ich für mich jemanden, der jetzt in den nächsten Spielen gegen Hott und gegen, ich weiß gar nicht, gegen Stuttgarter Futsalclub spielt, der eventuell noch 2 Niederlagen dazu kriegt. Und dann ist das hier die Niederlagenserie der Saison bisher. Und vielleicht steht man nach diesen Spieltagen in der Hinrunde, ohne es jetzt zu prognostizieren, aber vielleicht steht man auf dem letzten Platz.
Hey, nichts Nimmes hier vorher sagen für uns.
Für mich ist das aktuell ein Relegationskandidat, wenn ich mir die Entwicklung anschaue und dann auch damit verbunden die individuellen Spieler, ne, also du hast gerade Schnitzeling angesprochen, der einen Fehlpass geliefert hat in einer Situation, wo du eigentlich das Das darf dir nicht passieren, weil es war ein Standfutsal oder Standfußball. Er nimmt den Ball an, zieht ihn rüber, ohne den Ball wirklich und den Körper wirklich ja, agil zu haben. Und das ist dann eben gegen einen Gegner, der vielleicht nicht richtig dich anläuft, aber das, du spielst Fußball, dann macht Penzberg dich einfach nass, weil die haben heftig guten Einsatz. Dann steht dein Torwart zu tief, der hat keinen guten Tag. Der ist eher als Feldspieler aktiv oder auffällig, als dass er dir die Dinger hinten rausholt. Ich sehe da insgesamt, mir fehlt irgendwie so ein Konzept, an das ich glauben kann auf dem Platz.
Und, ich muss auch ein bisschen in die Verteidigungshaltung natürlich auch reingehen. Ja. Uns fehlen sehr viele Spiele, auch in diesem Spiel gab es ja, einige natürlich. Ausfälle. Sepp und Thiemann, aber es gab noch 4, 5 weitere Ausfälle. Jetzt kurz durch die 2 gelb-roten Karten wird es natürlich ganz spannend. Weil jetzt fehlen wieder 2 mit Brack und Riani, den einzigen Pivot, den wir haben, der aber auch noch nicht so an der Leistungsgrenze ist. Es ist total schwer, da im Material zu sagen. Was mich noch vielleicht bei dir interessieren würde, wie du das Flying-Spiel siehst in diesem Spiel. Ich habe mir einmal den Kommentar aufgeschrieben, warum bringt man hier den Flying nicht mal viel eher? Man kann ja schon annehmen, dass Penzberg viele Hausaufgaben macht, aber sie können nicht alle Hausaufgaben machen. Ja. Und Flying ist wahrscheinlich das allerletzte, was sie anfangen. Also warum versucht man nicht schon in der ersten Halbzeit mal zu testen? Kommen wir mit Flying besser voran? Weil damit kann man ja auch 4-4 raus. Am Ende also war es nicht die riskante Strategie, sondern die dominierende Strategie. Das hätte man aber viel früher rausfinden können. Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann auch wieder, warum spielt man so einen komplizierten Flying, wobei immer ein Spieler rausrückt und den gegnerischen Pivot blockt, dass der eigene Fixer von Fortuna in dem Fall dann durchziehen kann und schießen. Das brauche ich doch überhaupt nicht, diese komplizierte Variante in dem Spiel. Da reicht doch dem Gegner einfach durch das Verschieben, was Penzberg eben schwerfällt. Haben sie gut gemacht. Ich habe ja die andere Zeit nicht gesehen. Wenn wir so lange da Flying gespielt haben, dann hätte auch schlimmer passieren können. Also man hat das versucht, aber die standen schon sehr weit auseinander, die Alas, sind zu früh raufgegangen. Also dass die Flying-Verteidigung wird mit Sicherheit bei Penzberg diese Woche auf der Agenda stehen.
Ja. Okay, ich habe 2 Punkte zu dem, was du sagst. Ist noch da?
Ja, ja.
erster Punkt ist, was du da öffnest, ist ein Tiefblick. Das muss man einmal sagen in der Analyse. Denn stell doch mal vor, Penzberg, okay, vielleicht sind die, wie du schon sagst, die sind noch nicht so Deep-Dive-mäßig in der Flying-Verteidigung. Und können es auch nicht so gut verteidigen, weil wenn sie im Training da spielen, haben sie auch noch gar nicht die Erfahrung, 5-4 auch auf hohem Niveau zu trainieren. Das heißt, durchaus muss hier ein Gedankenspiel sein, oder kann es sein, hey, ich probiere das mal in der ersten Halbzeit in 2-3 Situationen aus. Ich habe ja den Degroot, der kann auch mal rauslaufen. Dann versuche ich mal den Ball mal ein bisschen hin und her zu spielen und schau an, was macht Penzberg. Und dann siehst du, ach, die verteidigen 2-2. Dann habe ich spätestens für die zweite Halbzeit schon eine Idee. Aber vielleicht sogar das, ja, hier die Weimarsche Relativitätstheorie oder Relations, wie auch immer du es nennst, hier mal reinzuschauen, was kann der Gegner vorbereitet haben und was kannst du anbieten? Das ist der erste Punkt. Natürlich, da fehlt die Varietät. Also wirklich, da fehlt die Varianz. Dann, nächster Punkt, ich habe gerade gesagt, mir fehlt so dieses Konzept auf dem Platz. Und da auch da sprichst du was Gutes an. Warum macht man sowas Komplexes? Und kannst du dich erinnern an der Kritik, die wir gegenüber der Nationalmannschaft hatten? Wir haben uns die Frage gestellt, also ich habe sie dann ein bisschen perspektiviert, weil du ja die Frage des Trainers, also wir haben die Frage des Trainers gestellt. Ich möchte einfach die Frage stellen bei Düsseldorf, ob man die richtigen Spieler hat für derartige Taktiken und ob man es nicht hier in Penzberg mit viel weniger hätte schaffen können zu gewinnen. Wollte man hier vielleicht die schnellste Antilope fangen? Und warum hat man sich nicht einfach die langsamste Antilope genommen? Dann hätte man nicht so schnell laufen wollen. Und das ist das Problem. Es sieht nicht effizient aus. Es sieht nicht passend zum Gegner aus. Das habe ich schon gegen Sennestadt und weitere Spiele gesehen. Es sieht so ein bisschen, man zeigt, was man könnte. Ich habe immer schon am Anfang gesagt, die versuchen, guten Fußball zu spielen. Aber manche simple Sachen wären vielleicht besser und manchmal ist es simpler, auch einen Feldspieler den 6-Meter-Freistoß ausführen zu lassen. Vielleicht, stell dir vor, den blockt einer und dann hat der Torwart den Ball, der schießt den ins Empty Net. Das ist für mich jetzt am Ende, ich habe letztes Mal gesagt, Penzberg macht Harakiri. Die haben jetzt so ein System für sich da herausgefiltert. Düsseldorf ist ein bisschen Harakiri-Konzept. Sorry, es ist einseitig. So, das ist meine Kritik. Zack.
Ja.
Bist du noch da?
Ja, bin ich da. Lass ich über mich ergehen. Lässt sich aber auch nicht von der Hand weisen. Gerade aufgrund der vielen Verletzten ist weniger mehr. Durchaus. Ja. Und weiterhin beobachte ich irgendwie, dass der gefühlte Favorit in den Spielen immer versucht, hochzuspielen. Also nicht nur Fortuna oder Petzberg, bei allen Spielen. Und der vermeintliche Underdog sich defensiver positioniert. Ich verstehe es weiterhin nicht, woher diese Sicht kommt, dass, wenn man tief steht, man Angst ausstrahlt. Was soll das sein? Also, oder anders, wenn ich gewinnen will, dann muss ich hochverteidigen. Was ist das?
Ja,
woher soll das kommen? Das ist überhaupt nicht statistisch bewiesen. Was soll das sein für eine These? Ich weiß nicht, wo kommt
ja,
das her?
Ja, natürlich. Also du musst dir auch vorstellen, der Gegner kommt ja auch in andere Zonen dann und da werden andere Sachen möglich. Ne? Und das musst du natürlich auch durchdenken. Und ich empfehle einfach da, sich mal den Stuttgarter Futsalclub genauer anzuschauen, wenn man da mal an ein ganzes Spiel rankommt, weil die da sehr variabel verteidigen in den Verteidigungshöhen und das auch sehr gut den Gegner angepasst machen. Das muss man einfach sagen. Und das wäre zum Beispiel etwas, was du jetzt hier auch dir vielleicht wünschen würdest. Vielleicht, ne? So, und du sprichst noch die Verletzten an. Ja, also Düsseldorf hat zwei Spieler, die da wirklich eminent fehlen. Das sind Sepp und Thiemann. Aber dann brauchst du halt auch nicht, dann musst du die HSV Panthers fragen. Da fehlen Zankel, da fehlt ein Klaus. In Mainz kannst du fragen. Du kannst beim MCH fragen. Da hat jetzt Kalemschi einen Kreuzbandriss. Hakan Erdem ist seit Wochen weg. Also das darf nicht als Ausrede gelten. Du kannst es einfach, wie du schon sagst,
okay, also da bin ich statistisch bei dir. Also statistisch hat einfach über den Mittelwert hinweg jeder irgendwann Ausfälle. Ist die Frage, wann. Das kann nämlich in der Rückrunde wieder anders sein. Da bin ich auch bei dir. Also das kann kein per se Argument sein. Grundsätzlich am Ende einer Saison, so für ein Spiel kann es trotzdem ein Argument sein. Also jetzt, warum das Spiel jetzt schwieriger war. Aber klar, am Ende der Saison kann man die Platzierung nicht damit optimieren. Ja, wir hatten jetzt mehr Verletzte. Das hat jeder. Das stimmt. Ja.
Es tut mir leid für deine Fortuna, aber aktuell für mich das leistungsschwächste Team der Liga. Das ist meine Aussage dazu. Aber das ist halt jetzt auch eine subjektive Wahrnehmung. Kann jeder auch anders sehen. Ich weiß, das werden nicht alle so sehen. Aber die Tendenz ist, vielleicht steht man auf dem letzten Platz zur Hinrunde. Vielleicht. Man hat jetzt zwei Brocken noch vor sich. Man hatte die Teams, die man besiegen musste, vor sich. Ich wünsche natürlich Erfolge in den nächsten beiden Spielen, aber es wird schwer gegen Hott und dann gegen den Stuttgarter Futsalclub. Das muss man einfach
ohne
sagen.
Ohne Brack und ohne Riani. Wie eine gelbe Karte. Also,
du weißt es nicht. Also es wird schwer. Und dann hat man hier wirklich ein Problemkind der Liga. So ist es.
Jetzt mal mal nicht den Teufel an die Wand.
Doch, aber ich muss es machen. Wir wollen hier eine Reaktion. Ich will ja das, ne, genau, nimm dir Penzberg. Die kritisiert man und die geben Gas. Die wollen das Gegenteil beweisen. Und dadurch kommt Schwung in die Liga. Ich wünsche mir das auch
von dir. Ich werde einfach eine Geheimstrategie gegen Hott fahren. Ich werde brasilianisches Essen machen. Und Brasilianer essen ja unglaublich gerne. Wenn du da Essen hinstellst, du kannst da 3000 Kalorien hinstellen, dann essen die 3000 Kalorien. Weißt du, meine Strategie ist, ich werde einfach ganz viele Fettbällchen da hinstellen. Und dann hauen die sich so richtig rein. Dann hauen die sich richtig in den Wanz voll.
Oh, Alter.
Das war auch eine gute Strategie, oder? Boah, jetzt habe ich schon direkt selber Hunger. Ja. Gut, sind wir am Ende. Haben wir heute mal nur Bundesliga gemacht und ein paar News, aber dafür ausführlich.
Ja.
War doch okay.
Hat Spaß gemacht. Hat echt. Ist ja auch passend.
Definitiv. Ja auch passend. Sebastian,
und die Bundesliga läuft, ist spannend.
Ich bin am Wochenende wieder in Düsseldorf mit meinen Kindern. Schau mir das Spiel an. Mit 2G mal gucken, wie viel wir in Düsseldorf begrüßen können. Ich hoffe mal, dass wir wenigstens so 150 bis 200 haben. Aber mit 2G ist es auch wirklich schwer. Das wird nicht einfach.
Ja, vielleicht fehlt dir ein Drittel der Zuschauer. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen sich, nee, 2G mache ich nicht mit, auch wenn ich geimpft oder genesen bin. Ich finde das nicht korrekt. Ne? Gibt's auch. Man weiß es
nicht. Das stimmt. Naja, wie dem auch sei, liebe Zuhörer, wünsche ein wunderschönes Fußballwochenende und wie immer du das letzte Wort, Sebastian.
Ich kann mich nur bedanken, Daniel, und auch an allen anderen. Und es wäre super, wenn ihr uns mal ein Like da lässt, um einfach zu lassen, wie auch immer. Einfach um zu sehen, wie die Resonanz ist. Das würde uns echt freuen. Ne? Aber Daniel, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen ein tolles Futsal-Wochenende. Auf ein neues nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.